Deutschlandfunk. Tag für Tag.
And I promise you this. As the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together.
Joe Biden am frühen Mittwochabend deutscher Zeit auf den Stufen des Kapitols in Washington nach seiner Vereidigung. Er zitiert den Bibelpsalm 30, wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten war in vielerlei Hinsicht ganz anders als sonst. Kaum Publikum wegen der Corona-Pandemie, aber 25.000 Nationalgardisten in der amerikanischen Hauptstadt, um mögliche Proteste von Trump-Anhängern zu verhindern. Manches war dann aber doch ganz traditionell. Der Eid mit der Hand auf der Bibel und den Worten, so wahr mir Gott helfe. Die Amtseinführungen amerikanischer Präsidenten haben oft eine religiöse Note. Auf manche Beobachter wirken sie gar wie eine religiöse Zeremonie. Wie wichtig die Religion für den bekennenden Katholiken Joe Biden ist und wie sie seine Politik beeinflussen könnte, darum geht es jetzt in dieser Sendung. Aus München zugeschaltet ist Michael Hochgeschwender, katholischer Theologe und Professor für amerikanische Kulturgeschichte an der Universität München. Guten Morgen, Herr Hochgeschwender.
Grüß Gott, Frau Dittrich.
Herr Hochgeschwender, fangen wir mal mit der Bibel an, auf die Joe Biden seinen Amtseid geschworen hat. Das war eine ganz besondere Bibel. Im Fernsehen konnte man es sehen, riesig, groß, wuchtig, dick, mit einem Keltenkreuz verziert, seit 1893 im Besitz der Familie Biden. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist die Familienbibel der Bidens. Das ist das eine, was bedeutsam ist. Das ist aber gar nicht so sehr das Außergewöhnliche an dieser Bibel, denn normalerweise benutzen Präsidenten tatsächlich ihre Familienbibel, es sei denn, sie haben keine. George Washington hat auf die Bibel einer Freimaurerloge geschworen bei seiner ersten Amtseinführung. Aber das eigentlich Besondere an dieser Bibel ist die Ausgabe, ist eine Douay-Bibel, also die von Katholiken bevorzugte Übersetzung des Alten und Neuen Testamentes im 19. Jahrhundert. Und daran wiederum ist das Wichtige, dass die Douay-Bibel das Gegenstück zur protestantischen King-James-Übersetzung war, die etwa im amerikanischen Schulunterricht die Normbibel war. Und die Douay-Bibel gab es im 19. Jahrhundert regelrechte sogenannte Bible Wars in den USA, durchaus gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken darum, ob katholische Schulkinder die Douay-Bibel lesen durften oder nicht. Es gab sogar Fälle, etwa in Philadelphia in den 1870er Jahren, wo katholische Schüler ausgepeitscht wurden, wenn sie die Douay-Bibel in den Unterricht mitgebracht haben. Also insofern steckt hinter dieser Bibelausgabe eine sehr besondere Form von Geschichtsbewusstsein, auch von typisch irisch-katholischem Geschichtsbewusstsein.
Also ein symbolisches Exemplar. Wie war das bei der Vizepräsidentin Kamala Harris?
Das ist nicht minder symbolisch, allerdings handelt es sich hier nicht um eine Familienbibel, sondern um die Bibel von Thurgood Marshall. Und das ist ein politisches Signal. Thurgood Marshall war in der NAACP, der führenden schwarzen Bürgerrechtsbewegung, derjenige, der am entschiedensten für die sogenannte Legal Strategy eingetreten ist. Das heißt, den Kampf um Bürgerrechte für die schwarze Bevölkerung mit strikt legalen Mitteln vor Gerichten. Und er ist dann später der erste schwarze Richter am United States Supreme Court geworden. Das ist tatsächlich eine politische Botschaft. Ich würde sie sogar dahingehend interpretieren, eine politische Botschaft auch an Black Lives Matter.
Nun steht aber ja nirgendwo geschrieben, dass amerikanische Präsidenten ihren Amtseid mit der Hand auf einer Bibel schwören müssen. Und doch ist das zur Tradition geworden. Warum eigentlich?
Weil George Washington es so gemacht hat. Das ist eine ganz einfache Antwort. Tatsächlich hat er bei seiner ersten Inauguration den Amtseid auf die Bibel abgelegt. Was insofern interessant ist, weil George Washington, wie viele der führenden Revolutionäre in den USA damals nicht besonders gläubig war. Er war nicht so agnostisch wie etwa Thomas Jefferson oder rationalistisch wie Thomas Jefferson, aber er war jetzt auch nicht sehr fromm. Nichtsdestotrotz befand er es für nötig, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es damals in den USA schon sehr viele Evangelikale gab, die durchaus zur Revolution mit beigetragen hatten und auch Katholiken, befand er es für nötig, auf die Bibel den Eid abzulegen, wohl auch um zu zeigen, dass der Status der USA sich unmittelbar von Gott her begründen lässt und auch, dass die republikanische Ordnung in der göttlichen Ordnung ihren Platz hat.
Aber wäre es nicht auch denkbar, auf die Verfassung zu schwören, statt auf die Bibel, zumal in einem so multireligiösen Land wie den USA?
Ja, wobei das tatsächlich dem Selbstverständnis der USA in der frühen Zeit widersprochen hätte. Diese strikte Trennung von Staat und Kirche, wie sie sich seit 1948 und dann seit den 1960er Jahren durchgesetzt hat, findet sich noch nicht im 18. und vor allem nicht im 19. Jahrhundert. Da wurde von den USA explizit als Christian Nation gesprochen. Und man darf nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt über 80% der Amerikaner, wenn sie überhaupt einer Religionsgemeinschaft angehörten, Christen waren. Auch heute noch sind die Christen die überwältigende Mehrheit in den USA. Und wenn man es mit den Juden zusammenfasst, bleiben sie weiterhin die überwältigende Mehrheit. Und insofern ist der Beruf auf die Bibel durchaus auch in einer multiethnischen, multikulturellen Gesellschaft noch sinnvoll.
Joe Biden hatte zu seiner gestrigen Amtseinführung auch zwei Geistliche mitgebracht. Welche Botschaft verbindet sich mit der Auswahl des Jesuitenpaters und des Pastors einer afroamerikanischen Kirche?
Ja, eine ökumenische Botschaft auf der einen Seite und eine Botschaft an ein multikulturelles, multiethnisches Amerika auf der anderen Seite, wobei das jetzt keine Erfindung von Joe Biden ist. Dass Pfarrer, Prediger, Priester sich an der Inauguration beteiligen, das hat Franklin Delano Roosevelt in den 1930er Jahren eingeführt. Und von Roosevelt bis eigentlich Ronald Reagan war es immer üblich, egal welcher Konfession der Präsident angehört hat, dass man auch zum Beispiel einen katholischen Geistlichen, meistens einen Erzbischof, etwa den von New York, dabei hatte. Erst Ronald Reagan hat mit dieser Tradition gebrochen und dann gab es eine ganze Zeit lang bis Donald Trump, dass kein Katholik mehr an Gebeten in der Amtseinführung, auch unter Barack Obama zum Beispiel nicht, dass kein Katholik mehr beteiligt war. Jetzt hat Joe Biden wieder einen mit ihm befreundeten Jesuitenpater eingeladen. Das ist ein durchaus wichtiges Signal und zeigt auch, dass ihm seine Konfession in der Öffentlichkeit und auch für ihn selber sehr, sehr wichtig ist.
Mhm. Am Abend vor der Amtseinführung besuchte Biden am Lincoln Memorial ein Totengedenken für die Opfer der Corona-Pandemie. Zeigt er sich damit auch als so eine Art Seelsorger der Nation?
Ja, aber das hängt nun tatsächlich ganz mit seiner Person zusammen. Er hat ja immer wieder darauf hingewiesen und auch vor dem Wahlkampf schon, wie sehr die tragischen Ereignisse, der Tod seiner Frau, der Tod seiner kleinen Tochter, der Tod seines Sohnes, wie sehr ihn das auch geprägt hat. Und er ist ein Mensch, der das auch ganz offen nach außen trägt. Das macht in der gegenwärtigen Situation mehr Sinn, als die Toten einfach zu verschweigen, wie sein Vorgänger es getan hat. Also insofern hat er durchaus die Anlage als Mensch, auf andere Menschen zuzugehen.
Und als Theologe und Amerika-Kenner, was sagen Sie, welche Rolle spielte das religiöse Bekenntnis bei dieser Amtseinführung? War das eine Krönungsmesse?
Ja und nein wäre die akademisch angemessene Antwort. Nein, weil es sich natürlich um ein republikanisches Zeremoniell handelt, das eine Republik feiert. Ja, weil es immer wieder doch auch nicht nur religiöse, sondern vor allem zivilreligiöse Aussagen beinhaltet, dieses Zeremoniell. Es geht ja darum, und man muss aber darauf achten, wie oft auch seit dem 6. Januar das Wort sacred immer wieder gefallen ist. The sacred soil of the Capitol, the sacred building of the Capitol, aber auch the sacred election, davon hat Donald Trump gesprochen. Die USA haben eine starke Neigung, ihr Land religiös zu überhöhen, die Amerikaner. Und insofern ist diese religiöse Überhöhung eingebettet in eine Vorstellung, die nicht direkt konfessionell oder direkt religiös in einem engeren Sinne ist, sondern davon ausgeht, dass dieses Land eine besondere Bindung an einen sehr abstrakt gedachten Schöpfergott und Schöpfer der kosmischen Ordnung hat. Und das kommt immer wieder zum Ausdruck. Also wer einmal im Kapitol war und sich die Bilder dort angesehen hat, etwa die Aufnahme Abraham Lincolns in den Himmel, bekommt gelegentlich den Eindruck, das hat etwas Blasphemisches. Also es hat etwas mit Staatsvergötzung auch zu tun. Bei Biden allerdings kommt da noch dieses typisch konfessionelle Moment mit hinein, etwa wenn er den heiligen Augustinus in seiner Rede erwähnt.
Bei mir im Studio oder genauer gesagt im Nachbarstudio hinter einer Scheibe sitzt Tag für Tag Redakteur Andreas Mein, ebenfalls katholischer Theologe, der sich schon viele Jahre mit Religion in den Vereinigten Staaten beschäftigt. Deshalb ist er heute der zweite Gast in dieser Sendung und er hat zwei Bücher mitgebracht, um dieses Thema zu vertiefen. Herr Mein, was haben Sie gelesen?
Ja, ich wollte mehr wissen über den Katholiken Biden und seine Weltanschauung. Da habe ich Joe Bidens 2017 im Original und jetzt auf Deutsch erschienenes Buch Versprich es mir über Hoffnung am Rande des Abgrunds gelesen, erschienen im Verlag CH Beck. Für meine Spurensuche fand ich es besonders interessant, dass Biden sein Buch mit einem Auszug aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus beendet, dass er beim Übrigen sich mit Glaubensbekenntnissen eher zurückhält. Also was die Lektüre für mich widerspiegelt, er ist primär ein Mann der Naturwissenschaft, ein Mann der Politik und ein Mann der Familie. Er will alles dafür tun, Fortschritte im Kampf gegen Krebs zu erzielen. Er will etwa in Osteuropa niemand hängen lassen und sein Halt ist die Familie. Punkt. Aber auch wenn Medizin, Politik und Familie 98% des Buchs ausmachen, die tragischen Verluste in seinem Leben, die auch Herr Hochgeschwender eben schon angesprochen hat, die hat Joe Biden mit Hilfe seines Glaubens verkraftet. Und wie er das beschreibt, das finde ich dann wirklich faszinierend. Das kommt für mich wie aus heiterem Himmel, wenn ich das lese. Und es ist nicht das, was wir von Katholikinnen und Katholiken heutzutage gewöhnt sind. Ich lese mal ein kurzes Zitat vor, wie er reagiert, als er erfährt, dass sein Sohn Beau einen bösartigen Hirntumor hat. Zitat: Ich saß hinten im Raum mit dem Gesicht zur Wand, als die Nachricht überbracht wurde. Und ich war froh, dass mich niemand aus der Familie ansah. Ich senkte den Kopf und starrte auf den Boden. Ich fühlte mich, als hätte mich jemand niedergeschlagen. Ich griff nach meinem Rosenkranz und bat Gott darum, mir die Kraft zu geben, mit dieser Sache fertig zu werden. Zitat Ende. Herr Hochgeschwender, an Sie jetzt die Frage. Joe Biden greift nach dem Rosenkranz. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, das ist für ihn sehr typisch. Also der Rosenkranz, das hat er immer wieder betont, sei ihm in den Stunden höchster Not eine große Hilfe gewesen. Wir vergessen im deutschen Katholizismus ja gerne, dass es bei unserer Religion nicht darum geht, dass es uns gut geht. Jesus verheißt nirgendwo, dass es uns im Leben gut gehen würde, sondern was er sagt ist, dass Gott mit uns ist und uns in unserer Trauer, in unserer Not beisteht. Und das hat Joe Biden sehr stark verinnerlicht. Das findet man im amerikanischen Katholizismus auch noch sehr viel häufiger als im deutschen Katholizismus.
Aber der Rosenkranz, ich habe jetzt keine Statistik, aber der dürfte unter praktizierenden Katholiken nicht allzu verbreitet sein. Und außerdem, er sagt immer wieder, ich betete meinen Rosenkranz, und dann besonders auffällig, er richtet spontane Gebete an seine verstorbene erste Frau und an seine Mutter. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie abwerten oder überhaupt bewerten, aber das ist ja eher Volksfrömmigkeit oder Frömmigkeit aus dem Bauch.
Aber Volksfrömmigkeit ist jetzt erstmal nichts Illegitimes.
Nein.
Wir haben eine große Tendenz dazu, solche Dinge voreilig zu rationalisieren. Da wird dann irgendwie von einem Katholizismus von gestern oder Retro-Katholizismus gesprochen. Das ist erst einmal die primäre Form, in der die meisten Menschen religiös sozialisiert werden. Und wir dürfen nicht vergessen, Joe Biden ist in den 1940er Jahren geboren worden. Das heißt, er lebte als junger Mensch in einer Welt, in der zum Beispiel der Rosenkranz noch selbstverständlich als Gebetsform da war und auch durchaus im amerikanischen volkstümlichen Katholizismus bis heute ist, und auch das Gebet an verstorbene Familienmitglieder, wo es ja nicht darum geht, sie jetzt irgendwie heilig zu sprechen, aber dass man sich an sie wendet, gehört in diesen Bereich auch gerade irischer Volksfrömmigkeit. Das sollte man nicht unterschätzen. Da ist die Familienbindung etwas ganz enorm Starkes.
Kurz noch die Nachfrage, also wenn er kein Retro-Katholik ist, wie würden Sie den Katholizismus des Joe Biden skizzieren?
Ja, es ist tatsächlich ein volkstümlicher Katholizismus, der in der irisch-katholischen Tradition stark verwurzelt ist. Er ist nicht übermäßig aufdringlich, das haben Sie auch angesichts des Buches zu Recht gesagt, aber in entscheidenden Stunden und vor allem in Stunden der Not, was wiederum auch mit der irischen Tradition zusammenhängt, die eine Tradition voller Not und Leiden ist. Wenn wir allein an die Hungersnot in den 1840er Jahren denken, greift man auf diese volkstümlichen Formen eines tief verinnerlichten Katholizismus zurück. Und das ist genau das, was wir bei beiden finden, das zum Teil ergänzt mit durchaus theologisch höherwertigen Äußerungen. Wir wissen zum Beispiel, dass das Augustinus-Zitat, das er in seiner Rede gebracht hat, etwas ist, das er auch in Gesprächen mit seinen Mitarbeitern immer wieder bringt. Der Hinweis auf die Liebe zum allgemeinen Gut, zum Bonum Commune. Und das ist ja etwas, was in der katholischen Tradition eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Dazu passt auch ein letzter Punkt, der mir bei der Lektüre aufgefallen ist. Biden scheint kein Mann zu sein, der nur den eigenen Bauchnabel kennt. Er ist aus meiner Sicht eher ein Mann der Transzendenz. Dies im Gegensatz zu einem ehemaligen Präsidenten, der immer wieder als Narzisst beschrieben wurde. Biden übernimmt für sich eine Formulierung, die gut zu diesem Augustinus-Zitat passt. Die hat er bei einem Freund, dem auch an einem Hirntumor verstorbenen republikanischen Spitzenpolitiker John McCain gefunden. Es gehe darum, Zitat, einem Zweck zu dienen, der größer ist als mein eigenes Vergnügen oder mein eigener Vorteil. Zitat Ende.
Ja, wobei man bei John McCain immer sagen muss, bei dem war das stark innerweltlich gewendet. John McCain war eher Agnostiker. Er war kein besonders frommer Mensch. Bei Biden haben sie diesen doppelten Aspekt, den die katholische Tradition ja auch immer stark betont. Es gibt das Bonum Commune als innerweltliches Gut, das durchaus mit innerweltlicher Rationalität und mit innerweltlichen Mitteln anzustreben ist. Es gibt darüber hinaus aber ein höchstes Gut, das Gott ist. Und von diesem höchsten Gut aus wird das Bonum Commune der Sozialgemeinschaft mitbestimmt. Und ich glaube, das hat Biden sehr viel stärker im Blick, als es etwa John McCain hatte, um von Donald Trump gar nicht zu reden.
Herr Hochgeschwender, lassen Sie mich da noch mal kurz anknüpfen. Wie viel Katholizismus werden wir denn in Joe Bidens politischer Agenda erleben?
Ja, da wird er sich etwas zurückhalten müssen, denn es gibt im liberalen linken Flügel seiner Partei durchaus stark antikatholische Kräfte. Man denke an die durchaus antikatholische Propaganda, die bei der Ernennung von Amy Coney Barrett zur Bundesrichterin, zur obersten Bundesrichterin oder zur Mitglied des Supreme Court stattgefunden hat, wo wirklich direkt ihr Katholizismus angegriffen worden ist und ihr vorgeworfen worden ist, sie könne als Katholikin sich nicht an die Verfassung halten. Auch hat er sich in der Abtreibungsfrage ganz stark von der Position des Episkopats wegbewegt. Ich vermute aber, dass in anderen Bereichen direkt oder indirekt der Katholizismus eine Rolle spielen wird, etwa in der Rezeption der katholischen Soziallehre, die im konservativen Segment des amerikanischen Katholizismus ja weitgehend verloren gegangen ist. Da weiß man zum Teil gar nicht mehr, dass es so etwas wie eine katholische Soziallehre gibt, oder man spricht dem Papst schlicht die Kompetenz ab, sich zu sozialen Fragen zu äußern.
Dazu passt vielleicht jetzt auch das zweite Buch, das Andreas Mayen mitgebracht hat. Herr Mayen, was ist das?
Also dieses Buch kommt von Massimo Fagioli. Er ist Theologe, Kirchenhistoriker, in Italien geboren. Seit vielen Jahren lehrt er an einer mir unbekannten Uni in Villanova im US-Bundesstaat Philadelphia. Er hat gestern, also wirklich gestern, ganz frisch ein Buch vorgelegt mit dem Titel Joe Biden and the Catholicism in the United States. Es hat Tiefe, es ist zugleich so frisch, dass er auch die allerjüngsten Entwicklungen reflektiert. Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Was er schreibt, übersetze ich mal an einem Beispiel, also Zitat: Joe Biden verkörpert einen Katholizismus, der Werte wie Solidarität, Mitgefühl, Menschenwürde zum Leben erweckt. Als Katholik in der Politik ist er geprägt von der Idee, dass Politik eine zutiefst noble Angelegenheit ist, eine Art Dienst, eine Berufung. Er definiert neu, was es in der heutigen globalisierten Welt bedeutet, katholisch zu sein. Zitat Ende, Herr Hochgeschwender. Dieses Zitat von Fagioli, könnte es sein, dass Biden für viele Katholiken weltweit zu sowas wie einer politischen Erlöserfigur wird? Oder sind die Zeiten vorbei für solche Hoffnungen?
Naja, das wäre jetzt auch sehr unkatholisch. Also wir haben einen Erlöser, Jesus Christus, da brauchen wir nicht viele andere. Aber was mit ihm sicherlich auftauchen wird, das ist eine möglicherweise intensivierte Vorstellung, ein intensiviertes Wissen um den Reichtum katholischer Soziallehre und katholischer Staatslehre, wie sie sich von Leo dem 13. über Pius den 11., Pius den 12., Johannes den 23., Paul den 6. bis hin zu Benedikt den 16. und Franziskus durchzieht. Und das ist ja eine Tradition. Und in dieser Tradition steht er, wie gesagt, mit Ausnahme seiner sehr liberalen Position in der Abtreibungsfrage, steht er genau in dieser Tradition. Und möglicherweise führt das dazu, dass man sich des Reichtums dieser Tradition wieder einmal stärker bewusst wird.
Wir haben hier den Mann, der nach wie vor als mächtigster Mann der Welt gilt. Und wir haben in Rom ein Oberhaupt eines Ministaates namens Vatikan, der aber auch einigen Einfluss hat. Wenn es stimmen sollte, was ich bei Fagioli so durchlese, dass Papst Franziskus und Joe Biden aus ähnlichem Holz geschnitzt sind, könnte das bedeuten, dass dies die Politik in den USA und womöglich sogar die Weltpolitik verändern könnte?
Naja, dafür gibt es zu viele Gegenkräfte. Also man muss in kleinen Schritten denken. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass über Dinge wieder geredet und nachgedacht wird. Und wir haben es sehr lange versäumt, darüber nachzudenken, was eigentlich die katholische Staatslehre und die katholische Soziallehre alles beinhaltet. Und da sind Angebote drin, die durchaus aktuell sind, wenn es um Fragen der Personalität und der Subsidiarität geht. Das sind ja alles Fragen, die durchaus ansprechend sind und die wichtig sind und die geklärt werden müssen. Ein bestimmtes Menschenbild, das dahinter steckt, das nicht optimistisch ist, sondern eher skeptisch, aber nicht tief pessimistisch. Also solche Dinge, über die wieder nachzudenken. Und da können sowohl Franziskus als auch Joe Biden ihren Beitrag dazu leisten.
Ein letztes Zitat von Fagioli. Biden hat den katholischen Glauben zu einem zentralen Teil seines Wahlkampfs gemacht und er hat bewiesen, dass der Katholizismus einen hohen Stellenwert hat im amerikanischen Projekt. Auf der anderen Seite ist es ein Katholizismus, der in Konflikt geraten ist mit einigen zentralen Fragen der US-Politik. Zitat Ende. Diese Konflikte haben Sie eben auch schon angesprochen, Herr Hochgeschwender. Wären Sie Präsidentenberater, würden Sie Joe Biden empfehlen, sich von der Kirchenhierarchie in den Vereinigten Staaten fernzuhalten?
Nein, aber ich würde ihm empfehlen, politisch so zu handeln, dass es rational ist, und zwar im Umgang mit der eigenen Partei wie mit der Opposition. Und das wird er aber selber wissen. Joe Biden ist jemand, der so lange im Senat war, dass er weiß, wie das politische Geschäft läuft. Und er kennt auch einen wichtigen Bestandteil der katholischen Morallehre, gerade wenn es um Politik geht, nämlich die Kunst des Kompromisses. Die katholischen moraltheologischen Handbücher haben immer lange Abschnitte über den Kompromiss gehabt. Und man wusste, dass man nie das Maximale erreichen kann, sondern man muss sehen, wie man unter den gegebenen Umständen das Optimale erreicht. Und das wäre das, was ich ihm raten würde.
Herr Hochgeschwender, wir haben jetzt so viel über die Religion, die Bedeutung der Religion in der amerikanischen Politik gesprochen. Deshalb noch eine Frage. Werden Evangelikale und christliche Nationalisten jetzt an Einfluss verlieren?
Nun, die Evangelikalen verlieren seit 2005 an Gefolgschaft und an Einfluss. Sie radikalisieren sich entsprechend, weil die, die übrig bleiben, sind die Radikaleren. Also insofern muss man da die Entwicklung abwarten, wie sie jetzt seit geraumer Zeit im Gange ist. Trump hat das etwas überspielt, aber es ist ein Fakt, der da ist. Der christliche Nationalismus, der zum Teil nicht evangelikal ist, der wird sicherlich bleiben und könnte sich radikalisieren.
Mhm. Sagt Michael Hochgeschwender, katholischer Theologe und Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Universität München. Vielen Dank für Ihre Analysen und Einschätzungen heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Gesprochen habe ich außerdem mit Andreas Mein, der diese Sendung auch redaktionell verantwortet.